Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Meier für Sie. Schönen guten Tag. Die Bauern proben den Aufstand. Heute sind tausende Traktoren auf deutschen Bundesstraßen unterwegs. In mehreren Städten protestieren die Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Wir schauen gleich nach München. In Thüringen geht der Landtagswahlkampf in den Endspurt und er wird belastet durch gleich mehrere Morddrohungen gegenüber Spitzenpolitikern. Auch darüber sprechen wir gleich. Und in unserer Serie zum Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren hören wir die Erinnerungen unserer Rheinland-Pfalz-Korrespondentin, die damals Volontärin im Westberliner Rias war. Achtung, Autofahrer, Traktoren sind unterwegs. In ganz Deutschland sind heute Bauern mit ihren Treckern in die Städte gefahren, um gegen das neue Agrarpaket der Bundesregierung zu demonstrieren. Aus mehreren Ecken des Landes meldet die Polizei kilometerlange Konvois und Verkehrschaos wegen verstopfter Straßen. In Bonn, wo heute Vormittag die zentrale Kundgebung stattgefunden hat, haben Landmaschinen die Straßenbahngleise blockiert. Im Raum Oldenburg zählte die Polizei 1200 Fahrzeuge, darunter ein 15 Kilometer langer Treckerkonvoi auf einer Bundesstraße. In Rendsburg sammelten sich erboste Bauern, in Hamburg, im Münsterland. Und auch in Bayern sind die Landwirte unterwegs, um ihrem Unmut über die neuen Umweltauflagen der Regierung Ausdruck zu verleihen. In München hat unser Korrespondent Tobias Krone den Bauernaufstand beobachtet.
Es ist ein beeindruckendes Spalier. Münchens Prachtmeile Ludwigsstraße mit ihren Landesministerien auf einem knappen Kilometer von Traktoren zugeparkt.
Es sind auch welche von sehr weit angereist. Das muss man schon auch mal sehen. Das ist schon ein Aufwand, den die da betreiben. Aber das freut uns natürlich als Organisatorenteam, wenn die Landwirte da so mitmachen.
Georg Meierhofer, 39, aus Paarschalling in der Nähe von Passau, ist einer der Organisatoren und stolz, dass sie heute so viele sind. Der mächtige Bauernverband habe damit nichts zu tun.
Wir sind die Basis, also wir sind Landwirte, die sich jetzt im Zuge dieser Welle, dieser Protestwelle zusammengetan haben, unabhängig von Verbänden. Das war uns auch ganz wichtig. Wir wollten das einfach mal von der Basis heraus gestalten. Deswegen ist es auch ein bisschen chaotisch, weil wir das natürlich zum ersten Mal machen. Wir sind ja keine Berufsdemonstranten, sondern wir sind Landwirte und wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen, dass wir eine ganz tolle Branche sind.
Ein positives Bild wolle man von der Landwirtschaft vermitteln. Tierhaltungsskandale, Artenschutz, Volksbegehren und Klimaproteste hätten ein schiefes Bild von der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit gezeichnet. Und das gehört geändert, findet Jungbauer Alexander Schön aus Waltenhofen im Allgäu und erläutert erste Maßnahmen.
Ja, zeige, dass wir friedlich demonstrieren können. Als Ziel haben wir auch, dass wir heute den Platz genauso sauber verlassen, wie wir auch gekommen sind. Und zeige da dann zur Fridays for Future Bewegung, dass wir auch richtig demonstrieren können und halt keinen Müll hinterlassen und so.
Man wolle wieder stärker als Ernährer der Menschen wahrgenommen werden und weniger als kühle Ökonomen, die Tiere ausbeuteten und sogar quälten, wie in einem Viehbetrieb im Allgäuer Ort Bad Grönenbach im Sommer. Jungbauer Sebastian Leumann aus Nesselwang.
Und da hat es ja dieses Jahr auch wieder den Skandal gegeben mit Tierquälerei etc. Das sind Einzelne. Aber da kann man nicht die ganze Landwirtschaft durch einen Dreck ziehen. Das funktioniert einfach nicht.
Gerade in Bayern fühlen Landwirte sich gegängelt, vor allem durch das Artenschutzgesetz, das das Bienenvolksbegehren durchsetzte. Markus Söders CSU hatte es zuerst abgelehnt, schloss sich dann aber den 1,8 Millionen Menschen in Bayern, die dafür abgestimmt hatten, an.
Was ist da gemacht worden? Haben da unsere Wünsche berücksichtigt worden oder die 1,8 Millionen Stadtmenschen, die keine Ahnung von unserem Leben haben, von unserer Landwirtschaft haben, weder von Vögeln eine Ahnung haben, von der Tierwelt eine Ahnung haben, aber die machen uns Vorschriften, was wir zum Tor haben.
Ackerbaulandwirt Manfred Lang aus Ostbayern kommentiert den Schwenk deshalb mit einem Transparent.
1000 Bauern waren immer fleißig, haben CSU gewählt, da waren es nur noch 30. Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Es sind aus 1000 Bauern 30 geworden. Wir sind schon noch die gleichen, aber CSU bewegt sich immer weiter von uns weg. Wir haben die gleichen Blim. Aber CSU will von uns nichts mehr wissen.
Daneben sorgt die Bauern vor allem das neue Agrarpaket der Bundesregierung, das vor allem ein Verbot von Glyphosat und anderer Pestizide 2023 vorsieht. Daneben hätten Werbespots wie das Katjes-Video mit abgemagerten, überzüchteten Kühen Milchbauern Unrecht getan, findet Organisator Georg Meierhofer.
Katjes hat natürlich, ist noch an die Grenze gegangen, absolut. Ich denke auch unter die Gürtellinie, sowas gefällt uns natürlich nicht. Aber wir müssen auch aus der Branche heraus immer selbstkritisch bleiben. Und ich glaube, das ist auch der Aufruf an die Bauern, dass wir das nicht nur, dass wir das auch annehmen, diese Kritik, und dass wir mal darüber nachdenken.
Die Selbstkritik, die äußert Milchviehhalterin Hedwig Kinnateder aus der Nähe von Passau sehr deutlich.
Ich glaube, das müssen wir an die Zuchtverbände mal richten. Viele Bauern waren dazu bereit, mehr, mehr, mehr. Und das sind eigentlich, das ist dann die Symptome.
Es gehe um viel mehr als nur Regularien, findet sie, sondern um eine ganz neue Agrarpolitik.
Es gehört auch endlich Obergrenzen für Stallbauern. Wir sind doch für die bäuerlichen Familienbetriebe. So ungefähr. Verbraucher sagt es, der Bauernverband sagt es. Zum Beispiel, warum wird ein Landwirt noch gefördert, wenn man überhaupt Landwirt mit Anführungszeichen mit 1800 Kühe?
Für mehr Umweltmaßnahmen bräuchten die vielen Familienbetriebe vor allem mehr Geld, findet Jungbauer Alexander Schön.
Es wird wirklich viel mehr gehen, wenn einfach der Preis für die Produkte so wertgeschätzt wird, dass zum Beispiel, sagen wir, jetzt nennen wir das Beispiel Bayern. Es ist in Bayern hergestellt, von Bayern produziert, für Bayern. Und wenn sowas dann wirklich unterstützt wird, eingekauft wird, dann gibt sich ein höherer Preis. Und dann kann man das auch wirklich wieder besser umsetzen. Aber mit den Preisen, was wir jetzt haben, sind immer noch mehr Forderungen nicht umsetzbar.
Überall in den deutschen Städten protestieren heute die Landwirte. Aus München war das der Bericht von Tobias Krode. Der Landtagswahlkampf in Thüringen geht in die Schlussphase. Am Sonntag wird dort ja ein neues Parlament gewählt. Doch er ist überschattet von mehreren Morddrohungen gegenüber Spitzenpolitikern. CDU-Frontmann Mike Moring hat zum wiederholten Mal eine E-Mail bekommen, in der er aufgefordert wird, seinen Wahlkampf einzustellen, sonst würde er abgestochen. Moring hatte das am Wochenende öffentlich gemacht. Auch der grüne Spitzenkandidat Dirk Adams hat eine Drohmail erhalten. Und auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow wird wohl bedroht. Aus Erfurt zugeschaltet ist unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Herr Bernhard, was ist denn bisher alles über diese diversen Drohmails bekannt?
Na, die Stimmung ist schon wirklich sehr aufgeheizt hier in Thüringen direkt vor der Wahl. Es gab diese diversen Morddrohungen, Sie haben sie schon zitiert, gegen Mike Moring von einem sogenannten Staatsstreichorchester. Er möge seinen Wahlkampf einstellen. Das ist eine sehr ausführliche Mail, sie liegt mir hier auch vor. Das ist schon die zweite Morddrohung. Er hat letztens eine Postkarte bekommen mit der Drohung, einen Kopfschuss wie Walter Lübcke zu bekommen. Gegen Dirk Adams, den Spitzenkandidaten der Grünen, kommt eine Mail von einer sogenannten Cyber-Reichswehr. Er soll aus der Partei austreten, sonst wird er umgebracht und auch seiner Familie würde Schlimmes geschehen. Es gab Morddrohungen gegen Robert Habeck, den Spitzenmann der Bundesgrünen. Eine nicht näher bezeichnete Drohung gegen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Und gegen Björn Höcke von der AfD gab es schon Anfang Oktober eine Morddrohung. Höcke ist schon seit Monaten immer und mit Personenschutz unterwegs. Es gibt auch andere Formen von Gewalt, Farbbeutel, Schmierereien an Privathäusern von Spitzenkandidaten, zerkratzte Autos, zerschlagene Scheiben. Am Wochenende gab es auch einen Brandanschlag auf einen Wahlkampf-LKW der AfD, auf der Technik geladen war, auf einem Grundstück direkt neben einem Wohnhaus, hätte also auch noch wirklich für Menschen gefährlich werden können. Scheiben von AfD-Autos werden eingeschlagen. Also es ist sehr viel los, aber die Morddrohungen sind natürlich die Spitze des Ganzen.
Da hat sich die Bundesregierung auch schon sehr besorgt geäußert. Wie ernst nehmen die Behörden diese Atmosphäre der Gewalt?
Die nehmen sie sehr ernst. Es gibt diverse Ermittlungsverfahren. Darüber bekommt man natürlich wenig Auskünfte. Man möchte keine Nachahmungstäter, man möchte auch keine Hinweise geben, was man schon weiß. Es wird nach, wie es so schön heißt, bundeseinheitlichen Standards bewertet. Dann gibt es eine Gefährdungsbewertung. Danach wird entschieden, ob es nun zusätzlichen Schutz noch für diese Politiker geben muss oder nicht. Die Polizei sagt auch, der Innenminister, es gäbe jetzt eine Mehrfachbelastung, auch durch den Schutz jüdischer Einrichtungen noch zusätzlich, aber man würde es irgendwie noch schaffen. Bei dem Schutz für Politiker ist sicher auch relevant, ob jemand Personenschutz haben möchte. Es gibt auch schon Erfolge. Nach der Drohung gegen Robert Habeck gab es 2 Wohnungsdurchsuchungen und nach der Drohung gegen Bodo Ramelow wurde bei einem polizeibekannten Rechtsextremen eine Schusswaffe gefunden. Aber das meiste kommt natürlich aus dem Dunkel des Internets und da ist, wie eben gesagt, schon sehr vieles im Dunkeln.
Und wie gehen die jeweiligen Betroffenen mit den Morddrohungen um?
Unterschiedlich, aber doch ähnlich. Es ist ja immer eine Abwägung, wie bedroht fühlt man sich, wie ernst ist die Bedrohung zu nehmen, wie sehr möchte man sich einschränken lassen, auch gerade jetzt im Wahlkampf, wo man ja auch auf die Leute zugehen möchte und auch muss. Die Frage ist ja auch, melde ich es nur der Polizei oder wende ich mich auch an die Öffentlichkeit? Und da ist eigentlich beispielgebend die Morddrohung gegen Mike Moring am Wochenende. Er hat den Text öffentlich gemacht, hat ihn ins Internet gestellt, dass eben sozusagen damit gedroht wird, ihn niederzustechen, wie Henriette Reker in Köln oder auch eine Autobombe bei ihm zu deponieren. Und er hat dann selbst auch noch ein Video ins Netz gestellt mit einer Aufforderung an die Politik und auch an die Leute im Land.
Ich finde, wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggression, für Morddrohungen. Da gibt es Spitzenkandidaten in Thüringen, da wird das Familienhaus beschmiert. Es gibt andere Spitzenkandidaten, da wird die Familie bedroht. Und beim nächsten Spitzenkandidaten findet die Polizei bei dem Täter, der ihn bedroht hat, auch noch Waffen. Wir müssen zusammenstehen in Thüringen. Zusammen für Thüringen. Das muss unsere Botschaft in dieser Woche bis zum Wahltag, aber auch darüber hinaus sein. Kein Platz für Extremisten, kein Platz für Hass, kein Platz für Gewalt, sondern Zuversicht und Hoffnung. Das muss unser Land ausmachen.
Also Mike Moring, Spitzenkandidat der CDU, schaut nach vorn und möchte sich eben nicht kleinkriegen lassen von den Drohungen.
Vielleicht noch eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen. Was macht das alles mit dem Landtagswahlkampf jetzt?
Er ist bislang nicht eingeschränkt. Bislang finden alle Veranstaltungen statt. Aber natürlich liegt eine Drohung und auch eine seltsame Stimmung über dem Land, die nicht wirklich schön ist. Also die eine Seite will sozusagen den Sumpf trockenlegen. Dann wird von linksgrün Versiften gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es die Losung von den Linken, Bodo oder Barbarei. Das ist alles sehr polarisierend. Und am Sonntag ist dann nun endlich die Wahl. Mal sehen, wie es danach weitergeht.
Dankeschön. Live aus Erfurt war das unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
In unserer Serie berichten unsere 16 Landeskorrespondenten, wie sie den Mauerfall und die Wendezeit erlebt haben. Heute ist unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann dran. Ein gutes halbes Jahr vor dem Mauerfall war sie 1989 nach West-Berlin gezogen für ein Volontariat beim Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS. Der war neben dem Deutschlandfunk und DS Kultur einer der Sender, aus denen sich 1994 dann das Deutschlandradio bildete. Hier ihre Erinnerungen, wie sie als Nachwuchsreporterin die aufregende Zeit im November 89 erlebte.
Dass ich den SED-Politiker Günter Schabowski mit seiner verwirrten Zettelbotschaft ernst nahm und deshalb die Nacht der Grenzöffnung verpasste, werde ich mir nie verzeihen. Seine Pressekonferenz über die neue Reiseregelung für DDR-Bürger hatte ich am frühen Abend des 9. November live auf der Mattscheibe in meinem WG-Zimmer in Berlin-Moabit verfolgt, von der Mauer nur 15 Fahrradminuten entfernt. Leiernd abgelesen hatte der Sprecher des SED-Zentralkomitees:
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Jetzt gibt es Antragsverfahren, dachte ich. Und ob Genehmigungen dann, wie versprochen, kurzfristig und Visa unverzüglich erteilt werden, hängt bestimmt davon ab, wie brav ein DDR-Bürger war. Telefonisch versuchte ich, eine Bekannte in Ost-Berlin zu erreichen, um zu fragen, wie sie das Ausreiseantragswesen versteht. Ständig besetzt. Durchaus normal damals. Todmüde ging ich früh schlafen. Am nächsten Morgen radelte ich auf dem Weg von Moabit ins Schöneberger RIAS-Funkhaus durch ein auch im Westen komplett verändertes Berlin. Wuselig, aufgeregt und aufregend. Eine Stadt, die Tag für Tag neue Schleusen öffnete und viel Stoff für Volontärseinsätze bot, zum Beispiel im Untergrund des Ostberliner Bezirks Mitte.
Ein weiterer Übergang, der eröffnet wurde, ist der U-Bahn-Übergang Janowitzbrücke. Von dort meldet sich jetzt Anke Petermann.
Ja, Ja, Punkt 12 Uhr sind dort die ersten Züge eingetroffen und haben gehalten. Unter dem Beifall der Wartenden. Der U-Bahnhof ist hell erleuchtet. Er strahlt also in gelben Kacheln. Die Leute vorher, die immer dort hergefahren sind, kannten ihn eigentlich nur dunkel und finster. Von oben war er zugemauert. Jetzt ist alles offen.
Geisterbahnhöfe nannten die Berliner die beim Mauerbau verbarrikadierten Stationen. Und in der Tat hatte ich selbst als gespenstisch erlebt, auf der Fahrt mit der U8 vom Wedding nach Kreuzberg, 6 verdüsterte Bahnhöfe mit gedrosselter Geschwindigkeit und ohne Halt zu passieren. Doch das war jetzt vorbei. Der Ex-Geisterbahnhof Jannowitzbrücke bekam Ein- und Ausstieg samt provisorischer DDR-Passkontrolle durch Volkspolizisten.
Die Kontrolle ist relativ lasch. Man guckt in den Pass. Manchmal ist das Visum nicht dabei, dann wird auch ein Auge mal zugedrückt. Und die Leute, die rauskommen, sind fasziniert, sagen, es ist ein tolles Gefühl, es ist einfach unfassbar, hier zu stehen.
Und für mich ebenso unfassbar, von diesem ehemals verbotenen Ort zu berichten. Mein Mauerfall im Untergrund. Für die RIAS 1 Abendsendung sammelte ich Originaltöne, traf dabei unter anderem auf Brandenburger aus Königs Wusterhausen. In meinen Ohren klang das damals exotisch wie eine Karibikinsel. Die DDR-Bürger wiederum schauten teils begeistert, teils misstrauisch auf das dachartige RIAS-Logo auf meinem blauen Mikrofonwindschutz. Eine freie Stimme der freien Welt wollte der RIAS sein. Im SED-Sprech stand er aber als Stimme des Klassenfeindes für antisozialistische Hetze und Spionage. Die meisten Ausflügler erzählten mir dennoch freimütig von den Erlebnissen ihrer ersten Westexpedition.
Sehr schönes Gefühl. Wir waren ganz aufgeregt. So mit den Kindern, die sind ja selber auch aufgeregt. Weil wir waren noch niemals in der BRD, wir haben auch keine Verwandten, nichts haben. Und so können die Kinder mal einen Blick in eine ganz andere Welt nehmen. Wir fahren auf jeden Fall wieder zurück. Meine kleine Tochter ist noch zu Hause und mein Mann. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt mal in West-Berlin sind, wir auch ein bisschen mehr Liebe zu unserem eigenen Land finden werden.
Viel Zeit blieb aber nicht, um die Liebe zum eigenen Land der gewendeten DDR zu kultivieren. Vielleicht zu wenig Zeit. Da hielt ich es damals mehr mit dem zögerlichen Sozialdemokraten Oskar Lafontaine als mit Kanzler Helmut Kohl, der auf Wiedervereinigung drängte.
Auch die Abendausgabe der Rundschau vom 2. Oktober wird sich im Wesentlichen mit der DDR am letzten Tag ihres Bestehens beschäftigen.
Wie Schüler die letzten Tage der DDR Anfang Oktober 1990 erlebten und ob sie in der bevorstehenden Wiedervereinigung einen Grund zum Feiern sahen, das habe ich 14- und 15-Jährige an der Polytechnischen Oberschule Friedrich Ebert in Berlin-Mitte damals gefragt.
Für jeden ist es nicht gerade ein Feiertag. Also ich war gegen die Wiedervereinigung, weil ich fand, das wäre besser gewesen, wenn es DDR auch geblieben wäre.
Also ich war auch nicht so richtig für die Wiedervereinigung, weil ich hätte auch lieber, dass die DDR lieber ihren eigenen Weg geht. Aber so ist ja nichts mehr zu ändern.
Bin ich direkt gegen und nicht direkt für die Einheit, weil wenn man jetzt mal so den Weg der DDR so betrachtet, hätte das eigentlich ja nicht anders sein können. Wir hätten uns ja nicht selber helfen können, weil wir hatten ja nicht das Geld. Aber so gegen eine Einheit spricht eigentlich wegen den sozialen Verhältnissen, die drüben gehen, also mit Arbeitslosigkeit und so.
Also jetzt wären auch die ganzen Mieten und so teurer. Ich hätte mich eher gefreut, wenn die Grenzen offen geblieben wären. Man könnte mal rübergehen, einkaufen oder so oder ein bisschen verreisen.
Wir fahren zu meiner Tante und feiern ein bisschen, weil meine Tante ist für die Einheit.
Schülerstimmen vom 2. Oktober 1990. Als junge Reporterin haben sie mich berührt und mir schon damals signalisiert, so leicht würde nicht zusammenwachsen, was lange nicht zusammengehört hatte.
Damals Volontärin beim RIAS Berlin, heute Landeskorrespondentin für den Deutschlandfunk in Rheinland-Pfalz. Anke Petermann war das. Die Beiträge zur Serie 30 Jahre Mauerfall, meine persönliche Wende können Sie nachlesen und nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Es folgen hier gleich die Nachrichten und danach kommt meine Kollegin Lena Sterz ans Mikrofon. Bei ihr in Campus und Karriere geht es unter anderem um die Angst vor dem Brexit an der Uni Edinburgh in Schottland. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.